Willkommen zurück bei Grassl und Marseille. Episode 38 mittlerweile handelt über ein brandaktuelles Thema. Vielleicht hat sich die Gemengelage auch schon wieder komplett verändert, wenn ihr dieses Video anschaut. Warum? Es handelt sich über den Konflikt zwischen dem Iran und Israel. Wir warten gegenwärtig am heutigen Dienstag auf einen Gegenschlag, der von Israel stattfinden könnte. Wir wollen aber nicht nur die aktuelle Lage umreißen, die Geschehnisse nacherzählen, sondern gleichermaßen auch erzählen, wie es dazu gekommen ist, was die historische, was die geopolitische, was die sicherheitspolitische Implikation ist, plus Atomwaffen. Aber bevor wir dazu kommen, begrüße ich erstmal da.
Hey Andi, bist du bereit? Zelensky will US-Hilfen. Die Ukraine könnte zum Konfliktprofiteur in Israel werden, denn die Staaten warten auf das Geld desselben Hilfspakets.
Genau so ist es. Jetzt hat sich Zelensky auch mittlerweile schon dazu gemeldet, um wieder Druck auf die Amerikaner zu machen. Es gibt ja ein 120 Milliarden Hilfspaket. Davon soll ein Teil an die Südgrenze gehen, also zu Mexiko. Dann ein Teil in die Ukraine, nämlich der größte davon, und dann ein Teil an Israel. Dadurch, dass sich jetzt eben Israel wieder in einem direkten Konflikt mit dem Iran befindet und nicht nur mit den Palästinensern, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass im Repräsentantenhaus dafür eine Mehrheit gefunden wird. Und dann würde eben auch die Ukraine diese 60 Milliarden bekommen.
Proteste nach Prügelattacke. In Georgien gehen die Wogen hoch.
Ja, am gestrigen Montag ist dieses Video viral gegangen, wo ein georgischer Oppositionspolitiker zum Sprecherpult geht und während einer Abstimmung wirklich einen Suckerpunch verübt an dem Regierungspolitiker, worauf dann eine komplette Schlägerei ausbricht. Danach gibt er ein aufgebrachtes Interview vor dem Parlamentsgebäude. Warum das Ganze? Weil der Oppositionspolitiker gegen dieses Gesetz war, das in dem Moment abgesegnet wurde, dass bezeugte oder eigentlich verbieten soll, dass du über 20% deiner Spenden aus dem Ausland beziehst, weil sonst müsstest du dich als ausländischer Agent definieren. Und er kritisiert, dass die Regierungspartei Georgian Dream jetzt die Georgier eh schon seit geraumer Zeit in so eine Russland-ähnliche Ecke zieht und den Europa-Anschluss sozusagen manipuliert. Und das war der Hintergrund. Man kann sich darüber informieren. Es ist nicht ganz so eindeutig wie...
Ein Spionageskandal erschüttert Österreich und Jan Masalek steckt mittendrin.
Ja, es handelt sich um den Menschen mit dem ungefähr lustigsten Namen, den ich mir so im Moment vorstellen kann. Egisto Ott. Egisto Ott ist ein ehemaliger Polizeiinspektor. Ich weiß nicht, was sein Dienstgrad war. Auf jeden Fall hat er zusammen mit dem österreichischen Geheimdienst gearbeitet und hat Datenträger weitergegeben an die Russen und hat dann, und das wird jetzt immer deutlicher, auch FPÖ-Politikern dann Jobs bei Wirecard angeboten. Und der Kontaktmann war Jan Masalek selber, beziehungsweise Kontaktleute von ihm, die dann alte Handys und Festplatten und so weiter nach Russland geschmuggelt haben sollen über die Türkei und die beinhalteten Staatsgeheimnisse vermutlich, aber zumindest mal Daten, die im
2400 neue Jobs bei der österreichischen Raiffeisenbank in Russland.
Ja, gehen wir gleich weiter mit diesem Thema, Österreich und Russland. Es ist seit 2 Jahren der Fall, dass die österreichische Raiffeisenbank beteuert, sie wolle sich eigentlich aus dem Russlandgeschäft irgendwie verdünnisieren, sie wollen eigentlich raus. Und man könne aber nicht, weil aufgrund des Sanktionsregimes würde man, wenn man die Bank verkauft, ja Geld für diese Bank bekommen. Man könnte das Geld aber gar nicht in den Konzern einführen, weil sonst würde man die Sanktionen brechen. Sprich, man will kein konzernschädigendes Verhalten an den Tag legen, weil die Problematik wäre, okay, wir verkaufen einen großen Teil unserer Bank, könnten dann aber überhaupt nicht das Geld dafür entgegennehmen. Das heißt, wir würden ihn eigentlich verschenken, deswegen können wir nicht verkaufen. Das war bis jetzt immer die Argumentation. Und jetzt sind 2400 neue Stellen ausgeschrieben, weil sie ihr Geschäft expandieren wollen. Das steht natürlich stark im Gegensatz zu dem, was sie davor gesagt haben.
Und das war's mit unseren flinken 4. Jetzt wollen wir in die heutige Folge eintauchen. Und du hattest von Samstag auf Sonntag, als es dann Ganze geschehen ist, warst du auch in dem riesen Livestream. Und hattest über 1 Million Likes geknackt in dieser Nacht und hast halt ganz brandaktuell und live auf diese Situation reagiert. Wie hast du das alles so wahrgenommen?
Es war ein bisschen Yevgeny Prigozhin all over again. Alles passiert wahnsinnig schnell. Du aktualisierst X, du aktualisierst Telegram, du kriegst alle 2 Minuten neue Meldungen. Du schaust Livestreams, du siehst, wie die Raketen einschlagen. Irgendwo in Haifa, in Tel Aviv, die Raketenabwehr. Es war schon sehr besorgniserregend auf der einen Seite, aber auch irgendwie spannend auf der anderen Seite, wenn man sich so weit distanzieren kann, dass man es jetzt nicht auf sich selber bezieht. Weil wir gerade von Konfliktprofiteuren gesprochen haben, so reflektiert bin ich selber auch, weil mir das schon vorgeworfen wurde. Wir profitieren natürlich, wenn es auf der Erde brennt. Und das ist ein bisschen perfide und ich weiß das. Aber gewissermaßen interessieren sich halt die Leute für Politik. Die Leute interessieren sich halt plötzlich für uns und unseren Content, wenn auf der Welt was passiert, weil wir gewissermaßen die Konflikterklärer sind. Das bringt uns irgendwie in eine komische Lage, oder?
Ich würde nicht von profitieren sprechen, weil du bist ja nicht hier rein Metall, die jetzt dann dafür irgendwelche Shampoos-Flaschen knallen, sondern es ist halt auf einmal eine Nachfrage für dein Informationsangebot da. Und die Nachfrage gestärkt halt. Und bevor du jetzt nicht irgendwie irgendwelche Abfangraketen verkaufst, bist du jetzt kein Profiteur in diesem wirtschaftlichen Sinne.
Ja, ich habe mich halt danach gefragt, war es richtig, mich darüber zu freuen, dass ich 1 Million Likes im Livestream gesammelt habe? Weil es wäre halt ohne den Konflikt nicht möglich gewesen.
Also, verstehe ich, genau.
Aber bevor wir jetzt ins Persönliche gehen, bleiben wir doch beim Konflikt, oder? Weil das zeugt ja schon wieder davon, dass wir uns vielleicht selbst in dieser Sphäre, in diesen Konflikten ein bisschen zu lieb haben. Also es geht einfach darum, dass wieder einmal eine neue Eskalationsstufe erreicht worden ist, weil es nämlich erstmals zu einem direkten Angriff des Iran auf Israel gekommen ist. Man denkt häufig, das wäre doch schon lang passiert, das hätte doch schon passieren müssen, so wie wir über diesen Konflikt reden, ist das doch schon die ganze Zeit der Fall. Nein, es waren bis jetzt immer Proxykräfte des Iran, ob die Hezbollah, ob in Syrien beheimatete Milizen, ob die Houthis oder ob die Hamas, die Angriffe auf Israel durchgeführt haben, stellvertretend für den Iran oder auf eigene Faust, aber der Iran selbst nie. Und deswegen habe ich es auch in einem Video eine Woche davor ausgesprochen, dass ich das dem Iran gar nicht zutraue, weil ich mir denke, dass sie zu große Angst vor diesem Eskalationslevel hätten. Ich habe mich getäuscht und jetzt stehen wir halt da und warten auf den israelischen Gegenschlag und jetzt droht halt die Gefahr eines Ping-Pong-Spiels.
Ja, jetzt schauen wir aber, bevor wir da tiefer reingehen, nochmal so ein bisschen an, was genau passiert ist. Weil es waren hauptsächlich dann eben Luftangriffe und zwar ganz genau an der Zahl so 331, also 170 Drohnen wurden losgeschickt Richtung Israel von den umliegenden Ländern, also die Masse jetzt aus Iran, aber vieles Syrien, Libanon, sogar aus dem Jemen. Du hattest neben diesen 170 Drohnen 120 ballistische Raketen und 30 Marschflugkörper. Das sind die Zahlen, die ich jetzt hier habe. Hier nochmal der Unterschied zwischen Raketen und Marschflugkörper. Raketen werden nur am Anfang angetrieben, so dass sie halt am Anfang so einen kleinen Düsenantrieb haben, bis sie dann in diese Parabel- oder Hyperbelform reinfliegen und dann ohne Antrieb weiterfliegen. Und Marschflugkörper, sowas wie Taurus zum Beispiel, die haben einen eigenen Antrieb und können dann immer noch hier hin und her fliegen. Das war so ein Riesenangriff. Und was ich spannend fand, weil es gab es noch nicht in der Geschichte, auch jetzt so ganz grundsätzlich, dass man mit so einem riesen Drohnenschwarm angegriffen hat. Und es wirkte für mich fast schon so surreal, weil du hattest so einen Countdown irgendwie, in 5 Stunden erreichen irgendwie 100 DJI-Drohnen, okay, es waren halt keine DJI-Drohnen, aber halt so Shahid-Suicide-Drohnen erreichen dann Israel. Und es war halt so ein seltsamer Countdown. So, es hat, für mich hat sich so angefühlt, wie als ob halt so ein Murmeltier oder ein Faultier, genau, ein Faultier halt gerade zum rechten Haken ausheben würde, so als ob sich's halt in Zeitlupe annähert. Und was diesmal an diesem kompletten Intermezzo unterschiedlich war, fand ich folgende Meldung und die will ich dir gleich mal hier irgendwie versuchen wiederzugeben. Diese Meldung geht raus hier so an alle Nahost-Experten. Die jordanische Luftwaffe schießt iranische Raketen ab, die auf Israel gefeuert werden. Und der erste Verletzte einer iranischen Rakete auf israelisches Gebiet war ein arabischer Beduine. Und schon müsste eigentlich jeder, der, keine Ahnung, das letzte halbe Jahr eingefroren waren und sich irgendwie mit dem Nahost beschäftigt hat, irgendwie denken, bin ich gerade in dem Paralleluniversum aufgewachsen. Also da hat sich jetzt auch in den letzten Monaten was ganz schnell getan. Kannst du ein bisschen erzählen, wer jetzt alles daran beteiligt war, diesen Angriff abzuwehren und wieso Israel es geschafft hat, halt 99% dieser Angriffe, Drohnen, Raketen und Marschflugkörper abzuwehren? Also es war ja wirklich, es trendet gerade dieses Video, wie du diese aus den Paralympics, wo sie die Kleinwüchsigen diese Speere schmeißen, im Speerweit werfen. Und du hast halt, dann legst du drunter halt hier Hamas, Hezbollah und Iran, immer wenn halt einer schmeißt. Und dann am Ende hast du halt hier so einen normalwüchsigen Mann, der halt hier überall kleine Zahnstocher an seinem Körper kleben hat. Und das soll halt so ein Vergleich sein, wie der Angriff auf Israel gewirkt hat. Und wir können da gleich nochmal da reinschauen. Aber wer hat denn Israel jetzt da alles geholfen? Also normal verteidigt sich Israel doch auch selber.
Israel hat es nicht tatsächlich nicht alleine gemacht. Also natürlich sind die israelischen Abwehrsysteme David Sling und Iron Shield natürlich sehr gute Abwehrsysteme, wahrscheinlich weltweit die mitunter besten.
Aber Iron Dome, Arrow und David Sling, das sind Iron die drei Dome, Ebenen.
Genau, ja. Dann haben die Briten und die Amerikaner mitgeholfen, haben Jets in die Luft geschickt. Das war mir davor auch noch nicht so bewusst, dass das eine sehr effiziente Variante der Abwehr ist. Einfach die anfliegenden Drohnen, Raketen, Marschflugkörper.
Mit Luftraketen, ja.
Genau, aus der Luft mit Luftraketen zu attackieren. Also der Luftraum war wahnsinnig frequentiert, auch mit israelischen Jets. Und die Amerikaner und Briten haben gemeinsam, so behaupten sie, über 100 Drohnen alleine abgefangen. Dann kam eben noch Jordanien dazu, die ich jetzt nicht notwendigerweise absolut in die israelische Ecke stellen würde, sondern denen war es einfach unangenehm, dass ihr Luftraum für einen Angriff auf einen Nachbarstaat genutzt wird. Wir kennen die jordanische Haltung zur Palästina-Frage, die ist Israel-kritisch, aber jetzt nicht so kritisch, dass man sagt, alle Palästinenser welcome. Also die waren da immer sehr knautschzonenmäßig bedacht, die wollten sich da eigentlich nirgendwo involvieren. Das hat zum Beispiel, also diese Strategie hat den König Abdallah auch relativ gut durch den arabischen Frühling gebracht damals. Das heißt, der will eigentlich sich in keinen Konflikt rein involvieren, dass er sagt, ich nutze meine Raketenabwehr, ich nutze meine Air Force gegen diese ankommenden Drohnen und ballistischen Raketen, Marschflugkörper. Das ist eh schon ein halbes Wunder eigentlich, dass das passiert ist. Auf der anderen Seite der Konfliktmedaille jetzt eben Iran plus alle Staaten mit anwesenden iranischen Proxys. Das heißt Irak, Syrien, Libanon, vor allem der Süden mit der Hezbollah und...
Ja, also zu Jordanien. Also ich finde das nicht so harmlos, wie du es jetzt beschrieben hast, sondern sogar noch einen Schritt weiter. Also Jordanien hat auch den Luftraum freigegeben für israelische Flugzeuge, also für israelische Kampfjets, die konnten, weil du musst ja halt schauen, Jordanien ist halt dann diese tausende Kilometer Platz, du kannst halt dann die Raketen oder die Drohnen schon viel früher abfangen, wenn du nach Jordanien rein darfst. Das gab es vorher auch noch nicht, dass Jordanien hier den Raum gibt. Und du hast ja sogar die Tochter vom König, diese Prinzessin, die ja auch hier Kampfjet-Pilotin ist von den Jordaniern, die hat sie auch wieder gefilmt, wie sie da mit dem Kampfjet in der Luft unterwegs ist und sogar halt hier anfliegende Bedrohungen mit runterholt. Also ich fand, mir fällt es jetzt wirklich schwer zu sehen, welche Rolle gerade da Jordanien einnimmt. Mhm. Also ich hätte keinen Bock in diesem Fall jetzt gerade Jordanien zu sein, irgendwie hin und her gerissen zu sein. Und die Franzosen hast du komplett rausgelassen, die waren auch mit dabei, weil da gab es diesen spannenden Zwischenfall. Ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast auf Twitter oder auf Telegram, aber auf Twitter habe ich überall diese Meldungen wahrgenommen. Okay, alle Verbündeten, die da unten sind, helfen gerade. Wieso macht Deutschland nicht? Nichts. Wir sind doch die sagen, Staatsräson, Israels Sicherheit ist unsere Staatsräson. Mhm. Und wieso helfen wir nicht? Und natürlich ist es recht einfach zu beantworten mit dem Parlamentsvorbehalt, dass Deutschlands Armee halt nichts macht ohne Mandat des Parlaments. Aber wir haben ja in Jordanien Soldaten, die stationiert sind. Und da haben wir auch eine A400M, war das, glaube ich. Jetzt lass mal nochmal sehen, wo ich das notiert habe. Nee, finde es gerade nicht. Aber da war eine, die Luftwaffe hat so eine fliegende Tankstelle sozusagen, um halt Kampfjets in der Luft schnell aufzutanken. Und da wurden zwei französische Jets, die an der Abwehr von diesen iranischen Raketen beteiligt waren, wurden in Jordanien von einem deutschen Bundeswehrflugzeug aufgetankt. Und
Konfliktpartei.
Ich weiß es nicht. Also gemäß Bundestagsmandat nicht. Also man muss ja, die Luftwaffe gehört ja hier, oder was heißt gehört? Inspekteur der Luftwaffe ist ja bekannt für seine pro-israelische oder seine israelische Freundschaft. Also Ingo Gerhards hier, der seine Fliege mit Israel macht und die auch zu uns einlädt und sowas. Und dann ist es auch sein Lufttankungsflugzeug. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er da Druck gemacht hat, dass er irgendwie unterstützen möchte, aber man hat es wohl unter das Mandat, was man da in Jordanien, da kämpft man gegen den IS, das ist dieses Counter-Daesh-Mandat, was man da in Jordanien hat. Also bin ich gespannt, ob es da nochmal ein Nachspiel geben wird, ob das zulässig war. Zulässig im Sinne jetzt nicht ethisch oder moralisch, sondern im Sinne des Bundestagsmandats, dieses diese französischen Flugzeuge dort aufgetankt zu haben. So viel dann zu der Ausgangssituation. Spannend fand ich noch die eine Meldung der Amerikaner, dass die Hälfte der Raketen, die aus dem Iran auf Israel geschossen wurden, überhaupt gar nicht erst den iranischen Luftraum verlassen haben. Das heißt, das waren alles halt Versager oder halt
Rohrkrepierer.
Rohrkrepierer, wie auch immer. 50%, das ist schon heftig, wenn man sich überlegt, worauf die iranische, worauf
können
das
wir uns
iranische,
auf diese Zahlen verlassen?
Sicherlich
das nicht. Das habe ich mich bei den 99% Abgefangenen auch gefragt.
Also ich glaube, auf die Zahlen kann man sich gut verlassen, sonst hätte man irgendwo auf Twitter Bilder von Einschlägen gesehen. Diese 50%...
Gab's ja auch. Ich meine, wenige, aber auf diesem Flugplatz
In die Wüste, genau, da, also das ist ja der Algorithmus, der dann checkt, wo sie einschlägt. Das Einzige gab es im Süden in dieser Kaserne, da wurden leichte Infrastrukturschaden jetzt. Natürlich könnten wir das jetzt wieder hinterfragen, da hast du vollkommen recht. Diese 50% sicherlich, das war irgendein Experte im amerikanischen Fernsehen, können wir auch hinterfragen, aber es zeigt halt, dass du eine große Anzahl an, sei es jetzt 50%, sind jetzt 20-30%, auch 10%, wären meiner Meinung nach viel, weil wenn du guckst, das iranische Militär ist halt eigentlich auf sein Raketenarsenal spezialisiert und brüstet sich damit. Und deswegen war ich überrascht, dass es trotzdem so viele Versager gab. Aber jetzt mal zur Art des Angriffs. Es war nämlich ein militärischer Angriff, aber hatte ja irgendwie keine militärischen Ziele. Also ich will auf die Frage hinaus, war das jetzt ein Scheinangriff oder hat man völlig versagt mit seinem Angriff? Was denkst du? War das
Also ich würde ich anders sehen. Es gab sogar eine Stimme aus dem israelischen Militär über diesen IDF-Radio, die gemeint hat, bis jetzt, und das war allerdings bevor der große Schwarm ankam, also diese erste Vorhut der Drohnen, die eingetroffen ist, plus sogar die Katyusha-Raketen, also diese ewig alten, die von der Hezbollah grenzübergreifend auf die Golanhöhen geschossen wurden, die haben sich ausschließlich gegen militärisch-strategische Einrichtungen gerichtet. Das war eine israelische Aussage. Wo die anderen hinkommen hätten sollen, können wir vielleicht gar nicht mehr so genau sagen, weil sie ja abgefangen wurden.
Ah nee, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ja. Meine Frage war, ob das überhaupt jetzt ein militärischer Angriff im Sinne von ich habe ein militärstrategisches Ziel dahinter, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Israel mit Bodentruppen anzugreifen. Oder war das mehr so, okay, ihr habt neben unser Konsulat gefeuert, jetzt bin ich aus innenpolitischen Gründen und vielleicht hier aus Gründen hier meiner Nachbarländer und hier die Patronrolle, die ich als Iran habe, oder Patriarchrolle, die ich als Iran habe, muss ich auch meine Stärke beweisen. Lass es mal nur ein, weiß nicht, Schein- oder Symbolangriff sein.
Ja, darauf habe ich zwei Antworten. Die erste ist, ja, sicher, es war ein Retaliation Act, würde man, glaube ich, auf Englisch sagen. Also einfach ein Revanche-Schlag für das, was knappe zwei Wochen vorher in Damaskus passiert ist, eben mit dem Tod der Oberbefehlshaber der Quds-Einheiten und dadurch war dann klar, dass der Iran irgendwas zu tun hat. Auf welcher Stufe sie das dann der Eskalation angesetzt haben, war deutlich darüber, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das war schon mehr auf der anderen Seite. Und das ist meine zweite Antwort drauf. Wenn du die iranischen Statements liest, dann sind das oftmals einfach 5 Zeilen lange Sätze, die wirklich, wo jeder Satz zumindest 2 propagandistische, von der allerhöchsten Stufe angesiedelte Begriffe beinhalten muss. So im Sinne von, die zionistische Weltverschwörung muss besiegt werden, eure Töchter werden in Jahrzehnten nicht mehr ruhig schlafen, etc. Also wirklich die schlimmsten Drohungen aller Zeiten, wenn du diese Statements liest. Und dann gefühlt, also ich möchte jetzt auch nicht mehr, aber ich sag's ja nur, im Verhältnis zu dem, was in diesen Texten steht, kommt dann halt ein größerer Schwarm an verschiedenen Luftangriffen, also auf Luftangriffen verschiedener Art, und dann danach nur noch die Drohung, wenn es jetzt was geben sollte, dann wird es nochmal schlimmer. Aber es war jetzt nicht so, als wäre man auf die absolute Vernichtung Israels ausgewesen. Und ich glaube, das war ihnen auch im Vorhinein klar, dass sie das damit nicht bewirken können. Also es war ein Revanche-Schlag.
So, und jetzt geht's halt um die Frage. Israel hat gesagt, okay, sie wollen auch wieder so einen Revanche-Schlag ausführen. Und jetzt guckt halt die ganze Welt. Und es hieß schon, dass Netanyahu die Anrufe von westlichen Politikern schon gar nicht annimmt und die halt ghostet, weil er wieder kein Bock drauf hat, da irgendwie wieder zur...
Findest du das nicht interessant, David? Sämtliche, also die G7-Staaten wollten auf Israel einwirken, um ihnen zu sagen, bitte, bitte, bitte kein Revanche-Schlag. Das hätte ich komplett anders erwartet.
Die Amerikaner, und da muss ich nämlich auch zurückrudern, die Amerikaner waren nämlich am Anfang, ja, okay, jetzt Israel, stell mal deine militärischen Handlungen ein, bevor jetzt Iran hier eingeschlagen hat. Aber mittlerweile sind die halt wieder auf, okay, übertreib nur nicht mit deiner militärischen Rückantwort.
Aber sie also unterstützen so, nichts aktiv. Also sie würden ihre Kapazitäten nicht nutzen für einen Gegenanschlag.
Die schießen ja jetzt auch keine Raketen auf Iran. Also das ist ja...
Also das hätte ich mir, okay, jetzt im momentanen Klima, Was den Gazastreifen angeht, verstehe ich's. Also mittlerweile haben sich diese beiden Mächte, Israel und die USA, dermaßen entfremdet über dieses Thema, dass man sagen kann, ja. Aber angenommen, vor dem 7. Oktober hätte Israel einen Angriff des Irans über sich ergehen lassen müssen, wäre ich mit ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen, dass die USA sich sowas von proaktiv auf die Seite Israel stellen und auch einen Gegenangriff mittragen würden.
Ja, ich glaube bei Biden nicht. Und wir müssen jetzt halt nochmal trennen. Biden hat ja gesagt, er wird halt keine Raketen auf den Iran abfeuern. Jetzt schon allein, um diese 331, keine Ahnung, Bedrohungen aus der Luft runterzuholen. Du musst dir vorstellen, was du da für eine fucking Koordination brauchst, um zu schauen, okay, hier sind noch 10, hier sind 20. Okay, die Amerikaner, ihr nehmt 5, die 5 rechts, die Franzosen machen die links, die Israelis nehmen die in der Mitte. Weißt du, was da für eine Koordination abhängig ist? Das heißt, die haben auf intensivster Ebene ihre Aufklärungsdaten und Geheimdienstinformationen und alles Mögliche, was sie da haben, zusammengetragen. Und die Amerikaner sagen, okay, wir helfen jetzt nicht, Raketen auf Iran zu schießen, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie trotzdem ihre Geheimdienstinformationen, ihre Satellitendaten, alles Mögliche, falls Israel es überhaupt braucht, denen zur Verfügung stellen. Weil was sind denn jetzt die sinnvollen Angriffe auf den Iran? Oder was steht denn im Raum? Also die Experten geben meistens hier 2 Möglichkeiten. Irgendwie dann Militärstützpunkte der... wie heißen die Brigaden?
Kurz.
Nicht die Al-Quds-Brigaden, sondern der Revolutionsgarden. Entweder halt Militärstützpunkte der Revolutionsgarden als Option 1 oder was die Leute halt für wahrscheinlicher fragen, und da machen wir gleich nochmal ein neues Marmeladenglas auf, ist halt die Nukleareinrichtungen. Die Nuklearforschungseinrichtungen, wo der Iran an Atomwaffen forscht. Und da haben die Amerikaner sicherlich Geheimdienstinformationen, die zumindest das Bild der Israelis bereichern könnten. Und ich bin mir sicher, dass sie für so einen Rückschlag der Israelis auch diese Informationen zur Verfügung stellen würden. Und das ist ja jetzt auch eine Frage, über die diskutiert wird, haben wir auch im Vorgespräch Hat der Iran jetzt Atomwaffen? Was denkst du?
Also,
du warst ja ursprünglich der Meinung, erstmal nein.
Naja, also in Ermangelung eines Beweises für einen erfolgreichen Nukleartest muss ich nein sagen. Also ich habe keine Beweise dafür, dass der Iran nukleare, erfolgreiche Tests durchgeführt hat, sodass man sagen kann, sie verfügen.
Ja, sonst wärst du wahrscheinlich tot, hättest du diese Beweise.
Aber zum Beispiel das Gegenteil ist jetzt bei Israel zumindest so zur Hälfte der Fall. Es gab diesen Vorfall, wo sie zusammen mit Südafrika eine Atomwaffe getestet haben, als Südafrika noch ein Apartheidsstaat war. Also das ist über 30 Jahre her. Und da wurde es dann, diese Explosion, die im Meer stattgefunden hat, also südlich von Südafrika, in den Ausläufern des Indischen Ozeans, wurde vom Satelliten Vela fotografiert, dieser Atomblitz, und dann war klar, okay, die testen hier etwas. Südafrika hat das Atomprogramm eingestellt, die Israelis schweigen bis heute darüber, aber es ist sowas wie das, das schlechtest beschützteste Geheimnis, das es irgendwie gibt. Jeder weiß gemeinhin, dass Israel über nukleare Kapazitäten verfügt und nicht mal wenige. Und dass da wahrscheinlich auch viel Forschung von den Amerikanern weitergereicht wurde, auch von den Franzosen angeblich.
Wir Deutschen geben denen ja extra U-Boote, die mit Nuklearraketen bestückbar sind. Deutsche U-Boote, die wir denen im Sinne dann unserer Staatsräson zur Verfügung stellen, und um dann ihre Abschreckungsbereitschaft oder im Sinne der nuklearen Triade eben die Zweitschlagskapazität oder Fähigkeit zu gewährleisten. Also da ist es, das ist, finde ich, kein Geheimnis, dass Israel eine Nuklearmacht ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie es auch eindeutig sagen. Aber bei Iran ist halt die spannendere Frage. Und da bin ich jetzt, ich glaube, im Februar auf einen Artikel vom Wall Street Journal gestoßen. Da war halt so, ich glaube, mehrere Politikwissenschaftler, die wollten eine Studie anlegen, um zu schauen, ob irgendein reicher Milliardär, keine Ahnung, jemand wie Elon Musk oder Bill Gates, in der Lage wäre, durch ganz viel Geld an sich eigene Atomwaffen zu produzieren. Und der Artikel kommt zu dem Ergebnis, mit $1 Milliarde und 5 Jahren Zeit wäre jeder private Milliardär in der Lage, sich eigene Atomwaffen zu bauen. Und jetzt habe ich 2 Interviews zu diesem Thema angehört, ob der Iran jetzt Atomwaffen haben. Die eine Stimme war so ein bisschen zurückhaltender, hat gesagt, ja, entweder haben sie schon die Fähigkeit oder kommen zumindest in den nächsten Monaten dazu. Und die andere Stimme war, ja, mittlerweile haben sie die Fähigkeiten, auch das Uran über 90% anzureichern, was so der letzte Flaschenhals in der Herstellung ist. Und er geht davon aus, dass sie schon 1 bis 10 Atomraketen oder nukleare Gefechtsköpfe produziert haben. Die seien aber noch so groß, dass man sie noch nicht auf einen Marschflugkörper oder eine Interkontinentalrakete bestücken könnte. Und das allein würde ja auch noch nicht ausreichen. 10 Raketen, ich meine, du hast ja gesehen, Israel hat auch diese einige Marschflugkörper dann abgeschossen. Das waren diese super spannenden Bilder, wo die Abfangrakete dann vom David-Sling-System in der Stratosphäre dann einen iranischen Marschflugkörper abfängt. Und es sieht wirklich aus, wie als ob halt in so einem Sci-Fi-Film ein Raumschiff auf ein anderes schießt, und es hat auch dieses Geräusch so wumm, und hast halt diese richtige Elektroball, den du da gesehen hast. Also alleine 10 Atomraketen zu haben, würde auch noch gar nicht reichen, die israelische Flugabwehr zu übersättigen und da durchzukommen. Aber es ist natürlich ein Druckmittel, und wir haben auch darüber gesprochen, okay, jetzt angenommen, der Iran hat die Atomwaffen, also wie will er sie denn einsetzen? Es war ja jetzt schon irgendwie so eine Zäsur oder so ein Bruch, dass einige Raketen und Marschflugkörper auch auf Jerusalem gezielt haben. Also das hätte ja eigentlich auch nicht passieren dürfen, weil Jerusalem gehört ja genauso. In Jerusalem wohnen genauso die Moslems. Also auch nach UN-Teilungsplan haben die einen Teil dann davon. Ja, oder nicht nach UN-Teilungsplan, aber später nach der Aufteilung. UN-Teilungsplan war das ja noch unter UN-Verwaltung. Aber da wurde eben auf Jerusalem geschossen und jetzt eine Atomrakete auf Israel abzuwerfen, also keine Ahnung, wie sie, was da das Ziel wäre. Jerusalem fällt ja eigentlich weg, schon allein wegen dem Tempelberg. Dann hättest du vielleicht noch Tel Aviv, aber du hast eben 20% Araber.
Wenn du dir anschaust, wie schmal Israel ist.
Ja, genau. Und dann, du willst ja Libanon.
Du fährst 15 Kilometer von Tel Aviv ostwärts und bist im Westjordanland.
Ja, das, dann hast du halt Westjordanland, darfst du natürlich auch keinen Fallout-Regen haben und sowas. Also, es ist schon, aber das ist mir vorher nie so aufgefallen. Das, man kennt immer nur dieses Pokern oder Flexen von Iran. Sobald wir Atomwaffen haben, werden wir Israel vernichten. Ja, aber wie
lass uns nochmal auf einen Aspekt zurückkommen, weil das ist schon, also gemeinhin etwas, was man sich verdammt gefährlich vorstellt. Du hast gesagt, ja, die zweite Variante ist, die Atomanlagen zu beschießen. Und das stellt man sich jetzt natürlich vor, also wir haben vielleicht noch dieses Atomkraftwerk Enahoda in Saporischia in unserem Gedächtnis, wo immer, und jetzt auch, ich habe vorhin gerade Nachrichten gelesen, wo die nukleare Gefahr heraufbeschworen wird, weil da eben Krieg rund um dieses Atomkraftwerk stattfindet.
Und ja, aber jetzt verwurzelst du Atomkraftwerk mit den nuklearen Forschungseinrichtungen.
Genau, das ist ja der Punkt. Das ist nicht dasselbe. Das wollte ich jetzt eben sagen, dass nur weil man nuklear hört und jemand da drauf schießt, ist es jetzt nicht
so
unbedingt
im Kopf.
Dasselbe, dass da dann der Reaktor in die Luft geht und dass wir dann ein zweites Tschernobyl haben. Und es ist im Übrigen auch nicht ohne Beispiel, dass iranische Atomanlagen beschossen wurden. Nämlich gab es irakische Luftangriffe. Wir erinnern uns zurück, es gab ja den ersten Golfkrieg, wo der Irak gegen den Iran für 9 Jahre von 80 bis, glaube ich, 89 sogar gekämpft hat, ohne merkliche Gebietsveränderungen. Und da gab es irakische Luftangriffe in den Jahren 85 und 87, bei denen Reaktorblöcke sogar schwer beschädigt wurden. Und erst danach konnte das iranische Atomsystem wieder so richtig auferstehen. Und, wenn wir schon beim Irak sind, weil der Irak unter Saddam Hussein sozusagen die Bedrohung für Israel war, die der Iran heute ist. Also die Israelis hatten immer sehr große Angst davor, dass Saddam Hussein irgendeine atombestückte Rakete in Richtung Israel schickt. Aus genau dem Grund hat Israel schon einmal Saddam Husseins Atomforschungsanlagen beschießen lassen. Also das sind keine Dinge, die ohne Beispiel sind in der Geschichte. Und selbst wenn das natürlich das Herzstück des iranischen nationalen Interesse, nämlich ihre eigene Aufrüstung mit Atomwaffen betrifft, wäre das sicherlich ein Ding, über das gerade nachgedacht wird.
Ja, und ich glaube, also es wäre sonst auch eine ungenutzte Chance. Also jetzt könnte Israel, es war ja auch so 7. Oktober, dann hattest du ein paar Tage lang Support und dann kamen schon die ersten Leute, die gesagt haben, ja okay, das reicht aber jetzt. Und das hast du am Wochenende auch festgestellt, dann hattest du wieder kurz Support und hier eben diese Meldung in Iran zeigt sein wahres Gesicht und bla bla bla. Und jetzt hast du halt schon mittlerweile die ersten Politiker, die sagen, ja okay, aber übertreib halt nicht. Das heißt, du fast schon so wellenartig hast du immer erst den Support vom Westen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Israel jetzt diese Welle reitet und es nutzt und halt wirklich gegen dieses Nuklearprogramm vorgeht. Und das hast du toll auf den Punkt gebracht, es gab es vorher schon mehrmals, nicht nur halt militärisch, sondern Herzstück solcher nuklearen Forschungseinrichtungen sind ja immer die Zentrifugen, indem man es schafft, so Uran anzureichern oder angereichertes Uran herzustellen, dieses radioaktive Material, was so die Schlüsselkomponente in so nuklearen Gefechtsköpfen ist. Du musst dir vorstellen, das sind so kleine Mixer, so kleine Smoothie-Mixer, die sich den ganzen Tag drehen und dann halt dort dann Uran anreichern. Und da gab es auch damals diese krasse Aktion, wie eben Israel dann in dieses System so einen kleinen Trojaner, ein Virus eingeschleust hat, der diese Zentrifugen nur um 1% schneller drehen ließ. Also diese Smoothie-Mixer haben sich dann halt 1% schneller gedreht, aber das hat den Verschleiß und das ganze System so überlastet und damit halt kaputt gemacht, dass die halt in ihrer Forschung dann wieder zurückgeworfen wurden. Also da hatte Israel schon immer Interesse, dieses nukleare Forschungs, diesen Sektor zu zu stören. Hier, jetzt hast du es angesprochen, Revolutionsgarten. Weil ganz oft jetzt auch in den Diskussionen dann auf meine Arbeit, wenn ich dann, wenn wir dann darüber gesprochen haben, dann haben viele immer gesagt, ja, aber Israel hat doch zuerst auf die Botschaft in Damaskus geschossen. Jetzt, also vielleicht kennst du diese Bilder, dann wo du zwei Gebäude in Damaskus siehst und das eine links ist dann die iranische Botschaft völlig unharmed und das rechts daneben ist dann das Konsulat der Revolutionsgarden oder das Gebäude der Revolutionsgarden, das halt dann völlig zermatscht wurde. Also das, die Botschaft vom Iran wurde ja gar nicht angetastet, sondern nur das Gebäude der Revolutionsgarden. Das heißt, wie beurteilst du dieses Argument?
Ist es trennbar? Die Revolutionsgarden sind eine untergeordnete Organisation innerhalb des iranischen Sicherheitsapparats, die der Partei unterstehen, aber gleichzeitig auch, glaube ich, in der Befehlsstruktur unter dem Innenminister stehen, beziehungsweise, ich habe da mal ein Organigramm gesehen, im Endeffekt ist da noch ein Minister zwischengeschalten, aber im Endeffekt gehören sie direkt dem Ayatollah.
Und, ja, aber schon allein von der Infrastruktur ist sie halt trennbar. Du hast ich habe das Bild gerade vor mir, du hast die iranische Botschaft auf der einen Seite, du hast sogar einen Zaun dann dazwischen. Du hast natürlich einen gemeinsamen Zaun zwischen beiden oder um beide Gebäude herum, aber zwischen der iranischen Botschaft und den Islamic Revolutionary Guard Corps Gebäude, also dem deren Sitz dort, war sogar nochmal eine Trennmauer. Das ist kein angrenzendes Gebäude und man sieht halt, dass das schön präzise wie so ein Stück Kuchen dort abgeschnitten wurde, sozusagen. Ja,
aber ich meine, das ist jetzt ein böser Vergleich, das ist mir völlig bewusst, aber es ist einfach der einzige, der halbwegs funktioniert. Stell dir vor, du hattest irgendwann zwischen 33 und 45 die deutsche Botschaft und daneben das Recruitment Office von der SS. Weil das ist ja im Endeffekt so, die Revolutionsgarden sind Streitkräfte der Partei, ja, so wie die Schutzstaffel halt auch von den Nazis war. Und irgendwer schießt das Gebäude von der SS ab. Würde es dann das Deutsche Reich von damals nicht als
Da will ich jetzt gar nicht, das ist, ja, ich finde, der Vergleich hinkt, weil das eine sind legitime militärische Ziele im Ausland.
Warum ist es ein legitimes Militär? Die beiden Staaten sind nicht im Krieg miteinander. Das ist ja, ich meine, wir geben viel auf diesen offiziellen Status. Keiner hat irgendwie ein offizielles Schreiben aufgesetzt mit der Unterschrift von Netanyahu oder von Ayatollah Khamenei drunter, wo dann steht, wir erklären dem jeweils anderen den Krieg. Also in diesem Sinne, es gibt keine UN-Resolution gegen den jeweils anderen, es gibt keine offizielle Kriegserklärung. Insoweit sind die Staaten nichts diplomatisch gut miteinander, denn sie haben keine Botschaften im jeweils anderen Staat, haben also keinen offiziellen diplomatischen Status miteinander, aber sie sind jetzt offiziell nicht im Krieg, insofern
ist es nicht legitim. Dann streiche legitime Ziele, dann reduziere ich es auf den anderen Aspekt, in dem einen Gebäude arbeiten Militärs, Soldaten und in dem anderen Politiker und Diplomaten.
Aber jetzt bist du selber Militär.
Ja.
Und wenn jemand deiner Waffenbrüder angegriffen werden würde, würde es wahrscheinlich
dann würde jemand meiner Waffenbrüder angegriffen. Ja, also Gegenschlag, das ist die eine Frage. Ich störe mich immer an dieser Aussage hier, aber die haben ja zuerst den Iran angegriffen.
Es ist nicht der Nullpunkt. Es ist nicht der Nullpunkt dieses Konflikts. Da gehe ich vollkommen mit. Es hat nicht damit angefangen.
Ja, und ich, vielleicht ist es dann nur mir irgendwie wichtig, aber ich finde diese Trennung zwischen iranischer Botschaft und der Revolutionsgarden-Gebäude, finde ich auch nochmal halt ein wichtiger Punkt. Auch wenn ich dein Argument verstehen kann, ja, wie lassen sich die überhaupt voneinander trennen? Aber okay, dann haben wir hier unterschiedliche Meinungen. Ich habe noch mal ein, zwei Punkte, die ich interessant fand. Und zwar die Amerikaner, ich habe diese Meldung gelesen, die Amerikaner haben auch zum ersten Mal hier ihre SM-3-Raketen von ihrem Flugzeugträger oder von ihren Schiffen im Mittelmeer oder im Roten Meer abgeschossen. Und die Kosten der so einer Rakete sind mehrere Millionen. Und es soll wohl eine halbe Milliarden Dollar Kosten der Amerikaner gewesen sein, einfach nur die Raketen und die Drohnen und sowas abzufangen. Also das fand ich auch eine super spannende, interessante Zahl und es zeigt halt mal wieder, also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie teuer dieser Krieg ist. Auch jede so Iron Dome-Rakete, die halt so eine DJI-Drohne runterholt, kostet ja einen Haufen Geld. Wobei man sagen muss, die IDF-Meldungen sagt, dass die Drohnen und die Raketen gar nicht, dass keine Drohnen oder Marschflugkörper drangen in israelisches Hoheitsgebiet ein, einige ballistische Raketen drangen ein. Das heißt, die wurden alle vorher, die Masse wurde vorher abgewehrt. Also das fand ich auch nochmal eine spannende Meldung. Und ja, das war die Nacht vom 13. April, der ganze Angriff ging 5 Stunden und jetzt schauen wir eben, in welche Richtung es weitergeht.
Aber jetzt lass uns noch kurz auf diese größere politische Implikation blicken, also Revolutionsgarden, wir haben das ja schon leicht angerissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Weil, wenn man jetzt einen Außerirdischen nehmen würde und du setzt ihn auf die Welt und der kapiert ungefähr, was Staaten sind und so weiter, versteht aber die darunterliegende Ideologie nicht, dann könnte man diesem Außerirdischen nur schwer erklären, warum jetzt Israel und der Iran, die überhaupt keine Nachbarstaaten sind, überhaupt so ein großes Problem miteinander haben. Und wenn man ihm dann vielleicht die Ideologie erklärt und sagt, früher war es aber komplett anders, also wirklich fast im Gegenteil, ne, dann ist es auch nochmal extra schwer erklärlich. Und deswegen finde ich wichtig, das einfach noch zu erklären, dass dieser Konflikt, zumindest meinem Dafürhalten nach, ein fast rein ideologischer ist, aber nicht unbedingt ein geopolitischer. Was wäre jetzt ein geopolitischer Konflikt? Es wäre zum Beispiel dieser Proxy-Konflikt Saudi-Arabien-Iran, wo es tatsächlich um den Einfluss in der muslimischen Welt geht. Aber Israel ist jetzt nicht unbedingt eine Streitkraft oder eine Nation, die zum Beispiel im syrischen Bürgerkrieg irgendwelche Milizen unterstützt hätte oder die sich jetzt großartig darum gekümmert hätte, ein Militärbündnis gegen den Iran zu bauen, weil sie den Iran prinzipiell hassen, sondern Israel ist halt eine Nation, die aufgrund ihrer eigenen Geschichte, ihrer Gründungsgeschichte, dem davor passierten Holocaust, einfach eine gewisse Paranoia um die eigene Existenz hat. Das heißt, dass mit ihren Feinden immer sehr ernst nimmt und da auf jeden Fall immer bereit sein will, sich zumindest zu verteidigen oder sogar, bevor Schlimmeres passiert, einen Erstschlag zu verüben. In dieser Variante würde ich das mal eine sehr aggressive Verteidigung nennen. Und der Iran war ja nicht immer eine theokratische, schiitische Nation, sondern war mal eine Monarchie mit dem Schah. Und als der Schah noch dort war, und das sieht man daran, dass die iranische Luftwaffe bis heute relativ gute amerikanische Jets hat, die aber schon über 40 Jahre alt sind, die waren damals eines der priorisierten Länder der amerikanischen Außenpolitik in diesem Bereich der Welt. Also der Iran hatte unter dem Schah Reza Pahlavi Zugang zu amerikanischer Militärtechnik, die andere Staaten noch nicht einmal haben. Ich glaube, sie waren die erste Nation, die F-22 bekommen hat, noch vor den NATO-Bündnispartnern. Zum damaligen Zeitpunkt. Das war krass.
Es trennt auch überall diese Bilder gerade, wie der Iran vorher und der Iran nachher. Und wie schön es halt teilweise vorher war, natürlich, da kann man auch viel, viel drehen, aber da hast du schon ein Argument, dass das halt sehr ideologisch jetzt nochmal gedreht wurde.
Ja, und ich glaube, darin befindet sich dieser Konflikt wieder, dass durch die islamische Revolution, der interne Feind, der Schah und dieses elitäre System, das auf die unteren Elemente der Gesellschaft geschissen hat, wodurch sich ja die Revolution erst begründet hat, dass sehr viele einfach in Support für diese Revolution auf die Straßen gegangen sind. Der innere Feind ist weg. So, jetzt hast du deine Revolution vollzogen, du hast die Macht übernommen und du musst dich jetzt irgendwie legitimieren. Du hast aber die inneren Feinde nicht mehr da, du hast den Staat schon übernommen. Und dann brauchst du halt einen äußeren Feind und nachdem du islamisch-theokratisch, schiitisch bist, brauchst du halt den Ungläubigen als Feind und der nächste Ungläubige, verbunden mit jeglichen möglichen Verschwörungstheorien, ist halt der Jude. Und sowieso schon der Feind des arabischen Lebens in dieser Region hat sich dann der Iran aufgespielt in diesem theokratisch-ideologischen Konflikt zum Beschützer der islamischen Welt. Und ich glaube, so sind wir da ein bisschen hineingeschlittert, aber geopolitisch macht das eigentlich sehr wenig Sinn und ich halte es fast für Selbstverletzung vom Iran, sich da jetzt so reinzusteigern und Israel so zu beschießen, weil ich befürchte für den Iran, dass er sich nicht so gut verteidigen kann, wie Israel das am Wochenende imstande war zu tun. Und dass ein israelischer Angriff sehr viel intensiver ausfallen wird, nämlich auch mit den Raketen und Marschflugkörpern und Drohnen, die dann wirklich auf iranischem Boden ankommen wird. Siehst du das ähnlich?
Ja, vorher noch zwei Gedanken, die ich jetzt zu deinen Aussagen hatte, zum inneren Feind im Iran. Also da zumindest gibt es Impulse, dass es dort wieder einen gibt. Also beginnen mit dem Hijab-Aufstand jetzt in den letzten Jahren. Dann hat jetzt hier heute Morgen, hier habe ich von einem IDF-Sprecher den Pressebericht gehört, da sagte er, dass jetzt erste Graffitis auch überall im Iran auftauchen von keine Ahnung von wem, weiß man ja bei Graffitis nicht, aber vermutlich dann auch wieder jungen Menschen, die dann von wir verurteilen den Angriff bis hin zu Israel befreie uns von diesem Regime gefunden wurden. Natürlich, jetzt muss man halt auch wissen, von wem, also dass das IDF diese Pressemitteilung macht, also das muss man auch einordnen. Und dann der zweite Gedanke, weil du Saudi-Arabien nochmal erwähnt hast. Also im israelischen Fernsehen laufen Meldungen, dass sowohl Saudi-Arabien als auch zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate mit unterstützt haben an dieser Abwehr dieses iranischen Angriffs. Wie wurde es noch nicht gesagt, ob jetzt mit Informationen oder vielleicht sogar mit militärischen Mitteln. Das fände ich auch dann eine krasse Aktion, wenn Saudi-Arabien und die Emirate halt wirklich unterstützen, dort Raketen abzuschießen, wie auch immer. Aber da wären wir halt, wir haben schon mal diskutiert, was, wenn russische Raketen über Österreich nach Deutschland fliegen, was würde Österreich dann machen? Kann man da eigentlich, wenn die über dein Land fliegen, die dann runterholen? Wie auch immer, das so die noch zwei abschließende Gedanken. Aber jetzt meine letzte Frage an dich. Du hast ja auch angefangen, diesen Podcast einzuleiten mit hier Brand im Mittleren Osten und die seit Monaten sprechen die Leute ja auch von dem möglichen Flächenbrand. Ist das Feuer jetzt angegangen? Ist das ein großer Flächenbrand, der gerade losgeht, oder ist das nur ein Strohfeuer?
Ich habe es befürchtet, dass es schlimmer werden würde. Im Nachhinein betrachtet ist, glaube ich, nochmal irgendwie alles gut gegangen. Aber wir sind ja noch immer mittendrin. Also ich glaube, der Akteur, der sich jetzt hinzugefügt hat, und deswegen kann man schon von einer Vergrößerung des Konflikts sprechen, ist Jordanien. Das war vorher noch nicht so der Fall.
Ja, und der Iran halt. Also jetzt offensichtlich zum
ersten Mal. Und der Iran offensichtlich auch mit seinem eigenen Staatsgebiet, das ist richtig. Aber ansonsten sprechen wir noch immer von denselben Akteuren. Wenn jetzt eben Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate mitmachen und die hätten viel zu verlieren, und das würde mich eben auch wundern, auf den Aspekt will ich jetzt schon noch kurz eingehen. Also Saudi-Arabien mit seiner Vision 2030 will ja eigentlich weg von dieser stumpfen Machtpolitik, sondern will Investments anlocken, will die Formel 1, will Boxkämpfe, will dieses, will jenes. Das kannst du nur machen. Die Aufmerksamkeit der Welt im positiven Sinne ziehst du nur auf dich, wenn du nicht in Konflikte verstrickt bist. Und das ganze Konzept Dubai, Abu Dhabi, Tourismus, Investment, Handel funktioniert auch nur, wenn es friedlich ist. Und es ist nichts schädlicher als zum Beispiel der Umstand, dass dieses Transportschiff, das in der Straße von Hormuz vom Iran am Tag des Angriffs am Samstag überfallen wurde, das hat aus Dubai abgelegt und war auf Kurs in Richtung Indien. Wie willst du deinen Handelspartnern erklären, bei uns könnt ihr sicher handeln, wenn auf einmal ein Schiff gekapert wird? Also
kaufe ich einerseits, andererseits.
Die Vereinigten Arabischen Emirate müssen sehr viel Angst haben. Nicht, weil sie militärisch unfähig wären, die haben sich schon sehr aufgerüstet. Aber der Iran kann die in einen Konflikt hineinziehen, der zerstört.
Ja, wenn du davon ausgehst, dass so eine kleine Beteiligung sie gleich in den Konflikt einzieht. Ich glaube jetzt nicht, dass sich Saudi-Arabien und die Emirate irgendwie an dem Gegenschlag oder so beteiligen. Aber meiner Meinung nach ist es halt easy money, wenn du, keine Ahnung, 5 Kamikaze-Drohnen aus dem Iran hast, die gerade über saudisches Hoheitsgebiet fliegen, und die zwei sind zwar selber Glaube, vereint vielleicht gegen irgendwie, vereint im Judenhass oder wie auch immer du das nennen möchtest, aber trotzdem halt unterschiedliche oder hier Patriarchen unterschiedlicher Glaubensgruppen. Es wäre ja easy money für Saudi-Arabien, hier 5 kleine DJI-Drohnen vom Iran vom Himmel zu holen, die über dein Land fliegen. Dann kaufst du dir umsonst halt Unterstützung oder halt die Freundschaft der Amerikaner ein oder so. oder des Westens.
Ja, aber die Houthis haben es geschafft, dass das größte Erdölförderfeld plus die größte Erdölraffinerie vom Jemen aus zu bombardieren und weitestgehend zu zerstören. Das war 2018, glaube ich, und den Formel 1 Grand Prix zu stören, als er gerade stattgefunden hat. Die saudische Luftabwehr ist ein Fliegenschiss gegen das, was die Israelis drauf haben. Also die sollten sich, also aus meinem Dafürhalten, vielleicht haben sie sich in den letzten Jahren merklich verbessert, aber ich bezweifle es, die sollten sich nicht spielen. Weil die haben die Kapazitäten der Israelis nicht und es kann sehr schnell, und es geht vor allem um Image. Es geht vor allem darum, gehen jetzt Amerikaner nach NEOM oder gehen sie dort nicht hin? Ist Dubai der Flughafen der Welt oder ist es nicht? Und wenn du permanent Luftraumsperren hast, weil irgendwo Drohnen umherfliegen, ist das für dein eigenes wirtschaftliches Dasein so schädlich, dass sich die beiden, glaube ich, alles andere überlegen sollten, außer sich darin zu beteiligen. Aber das ist meine Empfehlung.
Ja, und so ähnlich klingen auch die Meldungen aus dem Iran. Jeder, der Israel jetzt unterstützen würde, der kommt halt mit auf die Abschlussliste drauf. Also die sind da auch. Ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, das ist halt so ein Bankräuber, der schon übelst am Zittern und am Schwitzen ist und die Pistole hochhält und noch irgendwie droht, aber irgendwie Angst hat, dass jetzt der amerikanische Cop oder der israelische Bankbesitzer, dass der dann doch noch die Schrotflinte von unter der Theke holt. So ein bisschen habe ich das Gefühl, gerade so nehme ich das wahr, aber sicherlich auch nicht ganz sein, aber als ob man hier schon versucht, halt hier zu pokern. So sehe ich das ein bisschen.
Sehr. Und man pokert, glaube ich, auch ohne Hoffnung. Das ist so die Sache, die mir jetzt auf TikTok sehr häufig begegnet ist. Sehr viele Leute sind der Meinung, absolut fälschlicherweise, dass die Russen oder die Chinesen schon kommen werden, um den Iranern zu helfen. Also falls irgendwas Israelisches auf den Iran fliegt, dann bekäme Israel Probleme mit den Russen und mit den Chinesen. Es gibt absolut keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Russen und die Chinesen auch nur einen Finger krümmen würden für die Iraner in einem solchen Szenario. Warum? Es gibt kein diesbezügliches Militärbündnis. Die Russen sind
militärisch
Kunden.
Vielleicht nicht, aber ist halt die Frage, ob das überhaupt...
Aber schau dir auch mal die diplomatischen Statements an. Die Russen waren halt immerhin so gnädig, um zu sagen, wir fordern beide Seiten zur Deeskalation auf.
Also der UN-Botschafter Russlands in den Vereinigten Nationen, der hat sich heftig, der hat fucking hier das Völkerrecht rauf und runter zitiert mit Selbstverteidigungsrecht und sowas und hat sich voll hinter den Iran gestellt und ihm volle Legitimation für diesen Vergeltungsschlag gegeben. Also dieser Glatze mit Brille, dieser UN-Botschafter Russlands eben, weiß ich nicht, meine hier, keine Ahnung, wie der Name heißt.
Ja, aber militärisch? Gehst du davon aus, dass die jetzt irgendwas unternehmen würden? Real, militärisch?
Ich gehe so ein bisschen davon aus, ich würde die Parallele ziehen, so wie die Amerikaner jetzt vielleicht die Israelis mit Geheimdienst Informationen füttern. So ähnlich kann ich mir vorstellen, dass Russland zum Beispiel den Iran, ist ja kein Geheimnis, mit Nukleartechnologie zum Beispiel füttert oder mit Raketenindustrie oder irgendwie da Know-how. Also so militärisch unterm Tisch mäßig so ein bisschen.
Aber vor dem Hintergrund, was wir gesagt haben, dass Volodymyr Zelensky im Fall eines Hilfspakets für Israel auch selbst seine 60 Milliarden bekäme.
So, aber das ist jetzt zum ersten Mal so.
Das schadet ja Russland. Also die hängen ja damit drin und haben jetzt nicht unbedingt ein Interesse daran, dass es in den USA wieder mehr Argumente für eine Israel-Unterstützung mit gleichbedeutender Ukraine-Unterstützung im fünffachen Ausmaß gibt.
Ja, ich glaube, das ist ein Einzelfall und du schließt jetzt da von diesem Einzelfall auf alles. Ist halt zufällig, dass dieses Paket zusammengeschnürt wird, bevor es halt durchgewunken wird. Wenn wir zurückschauen, 7. Oktober, danach war halt Ukraine einer der großen Verlierer, weil die ganzen Lieferungen dann hier DHL hier storniert und dann von Ukraine jetzt nach Israel geschickt wurden. Und so grundsätzlich waren ja auch die Vibes mit hier medialer Berichterstattung. Jetzt redet wieder keiner über die Ukraine und es reden wieder alle über den Mittleren Osten. Deswegen wäre es zu einfach zu sagen, jetzt Ukraine profitiert davon. Ich glaube, dass unter dem Summenstrich die immer noch darunter verlieren und deswegen Putin ein Interesse hat, das weiter halt zum Zündeln zu bringen und anzufeuern.
Ja, wie auch immer, auf jeden Fall ein Militärbündnis.
Wie meine Frau, wenn sie die Argumentation aufgibt, dann.
Ich möchte trotzdem am Ende noch einmal betonen, es gibt keine realpolitische, vertragliche Framework für militärische Unterstützung Russlands oder speziell Chinas nicht in Bezug auf eine Unterstützung
im Gegensatz des Iran zur anderen Seite. wo man jetzt in vielen verschiedenen Zeitungsberichten schon von der NATO des Nahen Ostens spricht. Also was halt Frankreich, England und Jordanien und die Israelis und die Amerikaner, die NATO des Nahen Ostens, fand ich auch eine sehr interessante Wahl. Also auf der einen Seite hast du wirklich dann ein Kollektiv von nationalen Staaten, die da dahinter stehen. Und auf der anderen Seite hast du den Iran und seine Proxys, die halt auch nicht zu unterstützen sind, aber sonst halt gefühlt so ein bisschen isoliert dastehen.
Und es fehlt dem Iran der größere Bündnispartner. Der Iran ist in seiner Sphäre der größte. Der kann
es kann ja, wenn nur Russland oder China sein und vielleicht noch Nordkorea irgendwie, auf wie auch immer. Ich frage mich auch, welche Rolle, ich wäre gern Mäuschen in Scholz seiner Aktentasche, die er so schön auf TikTok zeigt, da wäre ich gern Mäuschen drin, um zu sehen, worüber er gerade in China mit den Verantwortlichen über den Mittleren Osten diskutiert. Weil von Deutschland wird ja immer so viel gefordert, hier jetzt ihr, was ist denn jetzt mit eurer Staatsräson? Und ist ja halt, Deutschland sieht sich ja als die Softpower. Und da wäre es halt jetzt mein starkes Interesse, wie viel Scholz da gerade im Hintergrund versucht, Wogen zu glätten, ob das überhaupt ankommt, ob er es überhaupt macht. Also, fände ich spannend.
Nach meinem Dafürhalten sehr soft, diese Power. Sehr, sehr soft. Im Moment. Mal schauen. Also vielleicht gibt es ja noch ein gemeinsames Statement und dann hören wir, was die Deutschen und Chinesen gemeinsam zu sagen haben. Vielleicht auch zu diesem Fall. In diesem Sinne, glaube ich, können wir diese Episode abbinden.
Ja, wir werden geil hitzig am Ende.
kommt nicht allzu selten vor bei uns, hoffentlich in Zukunft. Sonst sind wir immer sehr gesittet, aber ich glaube, die Episoden profitieren davon. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne liken, abonnieren, jede mögliche Möglichkeit suchen, uns zu folgen, gibt uns hier auf mehreren Kanälen, auch unter Sicherheitspolitik, oder du hast dich mittlerweile auch in David Mattei umbenannt, oder?
Ja, aber mein Handle ist immer noch Sicherheitspolitik. Okay. Aber ihr findet David Mattei und Andreas Grassel schon überall, auch auf TikTok.
Genau, so ist es. In diesem Sinne, danke fürs